Schloss Bellevue in Berlin, große Einladung am letzten Donnerstag. Im Park des Schlosses fand der sogenannte große Zapfenstreich statt. Ein Wunschkonzert des Stabmusikchors der Bundeswehr zu Ehren, wie Sie wissen, des scheidenden Bundespräsidenten. Viele Sitzplätze im Park Bellevue aber blieben leer, weil die Eingeladenen nicht gekommen waren. Kann man darüber streiten, auch die vier noch lebenden Altbundespräsidenten waren nicht da. Die Begründungen für das Fernbleiben vom großen Zapfenstreich waren unterschiedlich. Einige konnte man gut nachvollziehen. Eine große Einladung in einem festlich erleuchteten Park und viele bleiben fern. Einige Tage davor, nämlich letzten Sonntag, hatten wir hier eine andere große Einladung genau unter die Lupe genommen. Jesus selbst hat sie ausgesprochen, diese Einladung, ja ausgerufen. In seinem berühmten sogenannten großen Heilandsruf. Das war nicht der große Zapfenstreich, sondern der große Heilandsruf. Und trotzdem sehen wir durch die Geschichte hindurch, wie die Menschen auf diesen Ruf reagieren. Viele Plätze bleiben leer. Und in diesem Fall ist das Verhältnis zwischen der Zahl der Eingeladenen und denen, die tatsächlich kommen, noch deutlich schlechter als beim Bundespräsidenten. Und die Frage, warum ist das so? Gibt es in diesem Fall auch Gründe, die man nachvollziehen könnte? Warum viele nicht positiv auf die Einladung reagieren? Warum nehmen so viele Menschen bis heute diese Einladung von Jesus einfach nicht an? Diese Frage treibt uns um. Und sie treibt uns gerade dann auch um, wenn wir uns einsetzen, um andere Menschen mit Jesus bekannt zu machen. Wenn wir versuchen, ihnen das Evangelium nahezubringen. Wenn wir werbend von dieser Einladung reden. Was stand eigentlich drin in der Einladung? Das haben wir letzten Sonntag ausführlich miteinander betrachtet. Wer will, kann das nochmal nachhören über www.beg-hannover.de. Wir haben diese Einladung auch auf dem Gottesdienstzettel noch mal klein mit abgedruckt. Das sind die Verse 28 bis 30, wo Jesus gesagt hatte, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Frieden geben, Matthäus 11, ab Vers 28. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wir hatten diese Doppeleinladung von Jesus gehört. Komm her zu mir und nimm mein Joch. Das heißt, gib dein Leben freiwillig unter meine Führung. Und dieses Joch, das ist ja ein Bild aus der Welt der Lasttiere, an dem man dann auch Zügel anbringen kann. Wir hatten gesehen, dieses Joch ist keine Last, sondern eine Hilfe. Sein Joch lenkt uns, sein Joch passt uns genau und sein Joch stärkt uns. Das hatten wir alles ausführlich miteinander betrachtet und gesehen. Nun lädt Jesus ein, sich unter dieses sein Joch zu begeben. Und warum? Warum reagieren die Gerufenen darauf so unterschiedlich? Das ist die Frage. Der Jesus hat das erklärt. In derselben Situation. Und zwar in den drei Versen, die dieser Einladung unmittelbar vorausgehen. Die gehören gewissermaßen noch zum engsten Kontext dazu. Und deswegen ist heute unser Predigttext, bevor wir dann nächste Woche mit den Bibeltagen zu Abraham kommen, ist heute Morgen unser Predigttext jener Abschnitt, diese drei Verse vor der großen Einladung. Und das Thema, unter dem diese Verse stehen könnten, lautet hinter den Kulissen des Unglaubens, beziehungsweise hinter den Kulissen des Glaubens. Sie können das in Klammern schreiben. Hinter den Kulissen des Unglaubens oder hinter den Kulissen des Glaubens. Was passiert da eigentlich? Und wir wollen diese drei Verse jetzt miteinander lesen. Zu der Zeit fing Jesus an und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater und niemand kennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Herr Jesus, und nun bitten wir dich, dass du uns wirklich hilfst zu verstehen, was du uns hier sagen willst und was das für unser Leben bedeutet. Amen. Auf den ersten Blick ist das ja ein Gebet, ein Lobpreis seines Vaters. Aber die Formulierung macht deutlich, unser Herr spricht hier zugleich öffentlich. Das heißt, er will, dass viele Menschen dieses Gebet mithören. Das hat er an anderen Stellen ähnlich getan. Wenn Sie etwa an Jesu Gebet am Grab des Lazarus denken, den er auferweckt hat, Johannes 11, Abvers 41, da hob Jesus seine Augen auf und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich alle Zeit hörst, aber um des Volkes willen, das umhersteht, sage ich's, also bete ich laut, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Also Jesus betet manchmal laut, das sind dann echte Gebete zum Vater, und doch sollen die mit da herumstehenden das hören. Und so auch hier, ein Gebet Jesu, bei dem die Umstehenden mithören sollen. Wir werden gleich noch sehen, warum. Und Matthäus, der das aufschreibt, gibt uns einen zusätzlichen Hinweis: zu der Zeit, sagt er, hat Jesus das gesagt. Was war das für eine Zeit? Dass Matthäus damit einsteigt, dass er das betont. Nun, einerseits breitet sich die Botschaft von Jesu immer mehr im Lande aus und andererseits wächst der Widerstand gegen Jesus und seine Botschaft. Viele Hörer reagieren mit deutlicher Ablehnung. Das können Sie in diesem ganzen 11. Kapitel von Matthäus sehr deutlich sehen. Am Anfang geht es um Johannes den Täufer, der im Gefängnis sitzt und sich wundert, dass der Messias ihn nicht rausholt. Und der zweifelt. Johannes zweifelt. Das ist keine Ablehnung. Und Jesus hilft ihm, aus dieser schwierigen Zweifelsfalle wieder rauszukommen. Aber die meisten Menschen, von denen dann die Rede ist, die zweifeln nicht, sondern sie lehnen Jesus ab. Bei den einen ist das offene Feindschaft, bei den anderen ist das einfach Gleichgültigkeit. Und wenige Verse vor unserer Stelle in Matthäus 11, Vers 20 heißt es dann: Da fing Jesus an, die Städte zu schelten, in denen die meisten seiner Taten geschehen waren, denn sie hatten nicht Buße getan. Wehe dir Chorazin, wehe dir Bethsaida und wehe dir Kapernaum. Sie lehnen ihn ab auf breiter Front. Und wie reagiert Jesus jetzt auf diese kritische Situation? Wie reagiert er? Er beginnt mit einem Lobpreis. Er sagt: Vater, ich preise dich. Du bist der Herr des Himmels und der Herr der Erde. Du hast alle Macht. Du bist souverän. Auch wenn viele Menschen sich sträuben gegen deine Einladung und gegen deinen Ruf. Dir läuft, Bruder Nordzig hat das vorhin ja auch schon angedeutet, dir läuft die Geschichte nicht aus dem Ruder. Du regierst. Und du wirst alles recht machen. Und dann, in dem Augenblick, wo die Feindschaft sich zuspitzt, wo die Ablehnung der Leute immer deutlicher wird, da spricht Jesus noch einmal diese persönliche Einladung aus. Da macht er noch mal öffentlich klar, wie man Gott kennenlernen kann. Noch einmal. Und auch wer Gott bisher abgelehnt hat, und das ist die große Mehrheit, bekommt noch mal eine Chance. Verstehen Sie, gerade wenn man diesen kritischen Zusammenhang berücksichtigt, dann erstaunt umso mehr, wie liebevoll Jesus seine Einladung formuliert. Wie geduldig, wie werbend er hier zu den Menschen spricht. Nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Diese Einladung. Aber vorher nennt Jesus nun den entscheidenden Grund, warum so viele nicht kommen. Und er sagt es auch deshalb, damit die Betroffenen sich überprüfen können, damit sie etwas ändern können an ihrer Situation, damit sie ihr Leben noch einmal kritisch checken, wie man heute sagen würde, ihre Situation ehrlich vor Augen haben. Und der Grund, den Jesus hier nennt, warum diese Menschen abweisend auf ihn reagieren, der Blick hinter die Kulissen, der Grund ist der: Gott verbirgt sich. Das ist der erste Punkt unserer Predigt heute. Der erste Punkt unserer Predigt unter der Überschrift "Hinter den Kulissen des Unglaubens". Erstens, Gott verbirgt sich. Jesus sagt: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast. Also Gott sitzt nicht einfach nur da und wartet, was die Menschen so tun, sondern Gott handelt. Gott schließt den Himmel gewissermaßen zu. Gott verbirgt sich. Das ist das Erste, was wir hier sehen. Und das hat massiv Folgen. Ohne Gott sind wir eingeschlossen wie in einem dunklen Haus. Wir suchen nach Frieden, wir suchen nach Glück, wir suchen vielleicht sogar nach Gott und wir kommen doch nicht raus aus unserem Haus. Vor unserer Tür hängt ein festes Schloss. Und dieses Schloss versperrt uns den Weg in die Freiheit, den Weg zum Licht. Wir kriegen keine Antwort auf unsere wichtigsten Fragen, auf unsere Zweifel. Die Tür ist wie vernagelt. Gott verbirgt sich. Vor einiger Zeit sagte mir jemand, ja wissen Sie, ich will ja Gott finden. Und ich habe auch einiges versucht, aber ich komme nicht weiter. Ich komme nicht weiter, es tut sich einfach nichts. Ich trete wie auf der Stelle und ich frage mich, ob es sich überhaupt noch lohnt, weiterzusuchen. So sprach er. Und so war es bei vielen Menschen auch. Dabei waren die Rahmenbedingungen ja nicht schlecht. Zu der Zeit, als Matthäus 11 sich ereignet. Jesus tat viele, viele Wunder. Können Sie nachlesen, Matthäus 4. Massen von Wundern geschehen zu jener Zeit. Jesus hat vor kurzem diese beeindruckende Bergpredigt gehalten und darin nochmal sehr genau erklärt, wer er ist und was er will. Und dann hatten seine Leute die Nachricht ausgebreitet. In Matthäus 10 werden die Apostel ausgeschickt, in Lukas 10 die 70 anderen. Und sie hatten es den Menschen erklärt, verkündigt, bezeugt. Beste Rahmenbedingungen, um Jesus zu vertrauen. Niemals zuvor hatten die Menschen die Möglichkeit gehabt, Gott so direkt zu erleben. Niemals zuvor. So viel authentisch über ihn direkt zu erfahren, wie in jenen Tagen. Und trotzdem bleibt ihr Herz verschlossen. Ein Ausleger hat gesagt, wenn Menschen sogar die Erlösung zurückweisen konnten, nachdem sie es direkt von den Lippen des Herrn gehört haben, umgeben von einer Fülle beglaubigender Ereignisse, massiver beglaubigender Ereignisse, sagte, dann können wir kaum erwarten, dass jeder Mensch, der unser unperfektes Zeugnis hört, sofort Christus zu Füßen fällt. Das ist ein Trost für Prediger. Die Tür ist verschlossen und Jesus zeigt uns hier, woran das liegt, wo dieses Schloss herkommt. Weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast. Gott verbirgt sich, das ist der tiefste Grund. Und jetzt müssen wir klären, wer ist mit den Weisen und Klugen gemeint? Die Weisen und Klugen, das sind nicht einfach die Intelligenten und Gebildeten, dann hätte Paulus auch keine Chance gehabt. Oder Lukas der Arzt oder Leute wie Isaac Newton und Blaise Pascal, die hätten nie eine Chance gehabt, Gott kennenzulernen, wenn Gott sich prinzipiell den Intelligenten verbergen würde. Nein, die Weisen, das ist hier sarkastisch gemeint, das sind Leute, die sich auf ihre eigene Weisheit und Klugheit verlassen. Das sind Leute, die meinen, sie könnten selbst das letzte Urteil sprechen über das, was wahr ist und was nicht. Das ist hier mit den Weisen gemeint. Leute, die auch über Gott noch das letzte Urteil sich vorbehalten. Ich kann durch meinen Verstand letztgültig entscheiden, was wahr ist und was nicht. Wohlgemerkt, es geht hier nicht um intellektuelle Fähigkeit. Das ist ja auch ein Geschenk Gottes. Gott lehnt niemanden einfach nur ab, weil er einen hohen Intelligenzquotienten hat. Sondern was Gott ablehnt, ist die innere Haltung, die bei diesen Menschen deutlich wurde. Die Haltung des Stolzes. Das ist letztlich, was dahinter steckt. Ich behalte das Steuer meines Lebens selbst in der Hand. Das steckt dahinter. Ich bestimme die Bedingungen und wenn Gott diese Bedingungen nicht erfüllt, dann bin ich nicht bereit, ihm zu glauben. Dann lebe ich eben ohne ihn weiter. Was hat er dann davon? Wie mir jemand sagte, ich habe mich in gewisser Hinsicht für Gott geöffnet, doch. Ich habe ja einen Schritt auf ihn zugemacht, aber Sie müssen verstehen, ich habe da eben noch meine Vorbehalte und jetzt wäre es eigentlich an Gott, dass er reagiert. So sagte er. Und ich habe gesagt, wissen Sie, solange Sie Ihre Vorbehalte nicht aufgeben, sinngemäß habe ich ihm das so gesagt, solange Sie sich zum Richter über Gott erheben, solange können Sie nicht erwarten, dass Gott reagiert auf Ihre Bedingungen. Darauf lässt er sich nicht ein. Jesus sagt, die Klugen und Weisen, die, die sich selbst für klug und weise halten, die mit dieser inneren Haltung des Stolzes Gott begegnen, können nicht damit rechnen, dass er ihnen entgegenkommt, dass er sich auf ihre Bedingungen einlässt, sondern auf unseren Stolz antwortet Gott dadurch, dass er sich verbirgt, dass er die Tür verschließt. Wir kommen nicht raus aus unserem dunklen Haus. Wir bleiben im Finstern, im Ungewissen. Und je mehr wir an diesem Schloss rütteln und zerren, je mehr wir uns gegen Gott aufbäumen,
Je sturer wir an unserem Stolz festhalten,
umso fester bleibt dieses Schloss. Und Jesaja hat das schon gesagt, mehr als 700 Jahre vor Christus. Ganz parallel, Jesaja 29, Vers 13. Da sagt der Prophet im Namen Gottes, sie fürchten mich nur nach Menschengeboten, die man sie lehrt. Das heißt, sie machen sich ihr eigenes Kriteriengerüst. Sie bestimmen selber ihre Maßstäbe und machen dann danach ihren Gottesdienst. Und in Jesaja 29, Vers 16 heißt es, wie kehrt ihr alles um, als ob der Tun dem Töpfer gleich wäre? Als ob das Werk von seinem Meister sagen könnte, er hat mich nicht gemacht. Also dieser Stolz, dieses Gott in den Griff nehmen wollen, seine eigenen Bedingungen Gott diktieren. Und was ist die Folge davon? Was sagt Jesaja in Jesaja 29, Vers 14? Darum will ich auch hinfort mit diesem Volk wunderlich umgehen, dass die Weisheit seiner Weisen vergehe und der Verstand seiner Klugen sich verbergen müsse. Das ist genau die Situation. Gott verbirgt sich. Paulus schreibt mal sinngemäß, in ihrer Weisheit sind sie zu Narren geworden. Ja, und dieser Stolz der Weisen und Klugen, der liegt jedem Menschen im Blut. Das begann schon bei Adam und Eva. Diese Grundhaltung und was in jedem Menschen drin liegt, dieser Zweifel an Gottes Wahrheit und an Gottes Recht, die Bedingungen zu diktieren, sollte Gott gesagt haben. Das bekam dann im 18. Jahrhundert nochmal philosophiegeschichtlich einen kräftigen Schub für die ganze Gesellschaft mit der Philosophie der sogenannten Aufklärung. Das hat das nochmal richtig offiziell gemacht. Also die Aufklärung schrieb gewissermaßen öffentlich auf die Fahnen, was im Herzen des Menschen sowieso schon drin steckte. Das hat die Aufklärung. Immanuel Kant sagte sinngemäß, es gibt keine echte Offenbarung, die uns wichtige Erkenntnisse über wahre Inhalte geben könnte. Geht nicht. Es ist dicht. Wir können nicht von einem Buch erwarten, hat Kant deutlich gemacht, dass er uns etwas sagt über Gott, über Wahrheit, über Standards, über Recht. Da ist eine dicke Mauer dazwischen. Es wird keine äußere Autorität anerkannt. Es wird alles in Frage gestellt, auch die Bibel. Kann nicht absolute Gültigkeit beanspruchen. Wir müssen alles kritisch hinterfragen und mit unserem Verstand allein entscheiden. Das ist die Ideologie der Aufklärung. Aber wie gesagt, das war nicht so neu. Es war nun mal neu als philosophisches Konzept formuliert. Und einer von denen, die in der Aufklärungszeit lebten, als diese Philosophie aufkam, war der Dichter Matthias Claudius. Und der stellte sich nicht auf die Seite der Weisen. Und in einem Lied, das sie alle kennen, hat er sich damit auseinandergesetzt. Da sagt er, wir stolzen Menschenkinder sind eitel arme Sünder und wissen gar nicht viel. Der Mond ist aufgegangen. Und dann fährt er fort, wir spinnen Luftgespinste und suchen viele Künste und kommen weiter von dem Ziel, weiter weg vom Ziel. Und in der dritten Strophe ist es so, als ob er sich gegen Kant wenden würde. Da sagt er, seht ihr den Mond dort stehen? Er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön. So sind wohl manche Sachen, die wir getrost verlachen. Warum? Weil unsere Augen sie nicht sehen. Weil wir sie nicht begreifen können, weil wir sie nicht einfangen können mit unserer kleinen menschlichen Vernunft. Und darum meinen wir, es gäbe sie nicht. Das ist genau die Haltung der Klugen und Weisen, von denen Jesus hier spricht. Und Gott verschließt sich. Er verschließt seine großzügige und seine großartige Wahrheit, dass du dies den Weisen und Klugen verborgen hast. Dies, nämlich die Botschaft von Jesus, die Botschaft der Rettung, wie man ewiges Leben bekommt, wie man Frieden mit Gott bekommt, wie man ein reines Gewissen bekommt, das verschließt Gott vor unserem intellektuellen und pseudointellektuellen Stolz. Und deswegen helfen dem Stolzen auch die besten Beweise nichts. Und die einleuchtendsten Argumente nicht. Wenn jemand ehrliche Fragen hat, dann ist das was anderes. Der wird auch Antwort bekommen. Das hat Gott immer wieder gesagt. Fragt mich, sucht. Wenn ihr ehrlich Antworten sucht, dann werdet ihr diese Antworten bekommen. Aber wenn ihr nur mit eurer Kritik, mit eurer Selbstgerechtigkeit, eurem Stolz die Bahn bereiten wollt, dann werdet ihr scheitern. Denn Gott verbirgt sich. Und das war bei den meisten, die Jesus vor sich hatte, genauso. Sie sahen doch die Wunder. Aber dann heißt es, obwohl er solche Zeichen vor ihren Augen tat, glaubten sie doch nicht. Glaubten sie doch nicht. Der Weg blieb ihnen versperrt. Johannes 12, 37. Und das ist heute ganz ähnlich. Wir haben die Bibel. Wir haben wirklich Gottes Wort. Gott schmeißt gewissermaßen uns oder Gott wirft uns seinen Liebesbrief in den Briefkasten unseres verschlossenen Hauses. Er wirft ihn hinein. Er kommt uns nahe. Er gibt uns klare Informationen. Er gibt uns eine objektive
Offenbarung darüber, wer er selber ist, wie man ihn kennenlernen kann. Und Sie können die Bibel zum Beispiel neben den Koran legen und diesen riesigen Unterschied erkennen, der zwischen beiden besteht. Das muss man einfach sehen, wenn man es ehrlich prüft. Gott gibt uns so viel gibt er uns zu erkennen. Aber die Menschen verstehen den Liebesbrief nicht. Sie nehmen es nicht an. Und mit dieser Haltung des Stolzes können sie auch nicht erwarten, dass sich an ihrer Situation irgendetwas ändert. Sie erklären sich selbst zur letzten Instanz. Das tun sie. Sie halten sich selbst für klug. Und das 19. Jahrhundert hat dann nochmal zugespitzt, was im 18. Jahrhundert philosophisch auf den Weg gebracht wurde. Dann kamen Karl Marx und Nietzsche und Darwin. Und sie haben sozusagen diese Frechheit, diese Dreistigkeit des Aufruhrs gegen Gott nochmal verstärkt in Worte gefasst. Oder auch der Dichter Heinrich Heine, der ja allen bekannt ist als der große Spötter. Und er hat zum Beispiel als 25-Jähriger gesagt, der endliche Sturz des Christentums wird mir täglich einleuchtender. Lange genug hat sich diese faule Idee gehalten. So Heinrich Heine als 25-Jähriger in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und im Rückblick wird er später sagen, ich war jung und stolz. Ich war jung und stolz. Und es tat meinem Hochmut wohl, als ich von Hegel erfuhr, dass nicht, wie meine Großmutter meinte, der liebe Gott, der im Himmel residiert, sondern ich selbst hier auf Erden der liebe Gott sei. Das tat meinem Hochmut wohl, schreibt Heinrich Heine im Rückblick sehr ehrlich. Und er hat ja doch massiv gedichtet. Er hat ein dickes Opus hinterlassen, das man zum Beispiel gesammelt in diesem Werk finden kann. Eine Fülle von Gedichten. Und wie viel Spott ist da drunter? Und wie viel beißende Ironie gegenüber dem heiligen Gott. Und wie viel Aufruhr des menschlichen Herzens. Und was macht Gott? Gott verbirgt sich. Und Gott offenbart seine Wahrheit nicht. Jesus sagt, ich preise dich, dass du es den Klugen und Weisen verborgen hast. Und die Frage ist, kann man raus aus diesem tödlichen Kreislauf? Ja? Da ist der Stolz des Menschen einerseits und andererseits Gott verbirgt sich. Und solange der Mensch stolz ist, verbirgt sich Gott. Und solange Gott sich verbirgt, kommt der Mensch nicht raus aus seinem Stolz. Was soll er tun? Gibt es irgendeinen Ausweg aus diesem Todeskreislauf hinaus? Das war erstmal der Blick hinter die Kulissen des Unglaubens. Gott verbirgt sich. Und zugleich gibt Jesus uns aber auch einen Blick hinter die Kulissen des Glaubens. Es gibt auch einen Grund dafür, warum die Glaubenden glauben. Nicht nur, warum die Ungläubigen nicht glauben, sondern auch, warum die Glaubenden glauben. Und warum ist das so? Und das ist unser zweiter Punkt. Gott offenbart sich. Gott verbirgt sich nicht nur, sondern Gott offenbart sich auch. Und das sagt Jesus hier im selben Atemzug. Er sagt, dass du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Den hast du es offenbart. Und damit sind nicht die weniger Intelligenten gemeint oder die von Wissenschaft keine Ahnung haben. Darum geht es hier überhaupt nicht. Wie gesagt, dann hätten Paulus und Matthias Claudius auch nicht zu Gott gefunden, sondern hier ist wieder die innere Einstellung gemeint. Die innere Einstellung, dass ich einsehe und zugebe, dass ich es auf eigene Faust nicht schaffe, die Wahrheit zu finden. Das ist hier gemeint mit den Unmündigen. Dass ich meine Abhängigkeit von Gott einsehe. Dass ich das zugebe, dass ich nicht aus eigener Kraft die Wahrheit finde. Dass ich mein Leben alleine nicht auf die richtige Schiene bringen und zwingen kann. Ich kann nicht das letzte Urteil sprechen. Ich bin angewiesen auf Gottes Hilfe. Ich brauche es, dass er mich erleuchtet. Dass er mein störrisches Herz öffnet. Und das ist der Unterschied. Die Weisen verlassen sich auf sich selbst und die Unmündigen verlassen sich auf Gott. Das ist der Unterschied. Und die innere Haltung der Weisen ist der Stolz und die innere Haltung der Unmündigen ist die Demut. Das ist auch eine innere Haltung. Ja, diese Demut, das ist nichts Kriecherisches, sondern es hat mit ganz viel Mut zu tun. Demut, das ist wieder diese innere Haltung, dass ich wirklich mich abhängig mache von Gott. Und auch diese Haltung hat Matthias Claudius beschrieben in dem schon zitierten Lied. Er sagt, Gott, lass uns dein Heil schauen, auf nichts Vergängliches trauen, nicht Eitelkeit uns freuen, also all dem, was so die menschliche Aufklärungsphilosophie zustande bringt, Und dann kommt dieser schwierige Satz, lass uns einfältig werden und vor dir hier auf Erden wie Kinder fromm und fröhlich sein. Und einfältig, das meint hier bei Matthias Claudius nicht naiv. Das meint nicht vormodern, sondern einfältig, das meint eine Falte. Ganz einseitig abhängig von Gott. Lass uns einfältig werden und vor dir hier auf Erden wie Kinder fromm und fröhlich sein. Und so kann man dieses Wort, was hier im Griechischen für Unmündige steht, im Englischen auch übersetzen mit Babes oder Babies. Unmündige, in dem Sinne, diese Babys, die noch Milch brauchen, die kann man mit diesem griechischen Wort Nepios beschreiben, die noch nicht richtig sprechen können, die völlig hilflos sind, die angewiesen sind auf die Eltern. Und Jesus sagt, das ist die einzig angemessene Haltung, in der wir vor Gott stehen können, in der du vor Gott stehen kannst. Dass du dich als Unmündiger erkennst, in dem Sinne, dass du seine Erleuchtung brauchst, seine Hilfe, dass du darauf angewiesen bist, dass sich Gott dir offenbart, dass er dich verstehen lässt, dass er dir entgegenkommt, dass er auf dich zukommt, dass er dir wirklich das Verständnis für ihn selbst öffnet. Und das wird nur gehen, wenn du deine Hilflosigkeit einsiehst und zugibst. Demut. Wenn du wirklich bereit bist, Gott alles zu glauben, was er dir in seinem Wort sagt. Das hat Paulus mal bei einer Rede vor Felix deutlich bekannt. Er hat gesagt, ich glaube allem, was geschrieben steht. Damit meint er allem, was in der Heiligen Schrift, soweit sie damals schon fertig war, von Gott gesagt wurde. Das ist Demut, dass wir bereit sind, ihm bedingungslos Recht zu geben. Und das ist dann der Anfang wahrer Klugheit. Die Furcht des Herrn, sagt die Bibel, ist der Anfang der Weisheit. Und wenn unser Denken dann erstmal vom Stolz entgiftet ist, dann begreifen wir, wie sehr wir auf Gott angewiesen sind. Ja, die Unmündigen sind die eigentlich Klugen. Blaise Pascal hat das so schön formuliert, er hat gesagt, die letzte Schlussfolgerung der Vernunft ist, dass es eine Unzahl von Dingen gibt, die ihr Fassungsvermögen übersteigen. Und die Vernunft ist nur schwach, wenn sie nicht zu dieser Einsicht gelangt. Zitat Ende. So Blaise Pascal, der große Mathematiker des 17. Jahrhunderts. Solange sie nicht zu dieser Einsicht gelangt, in ihre eigene Begrenztheit, bleiben wir gefangen in unserem Stolz. Bleiben wir gefangen, bleiben wir gewissermaßen eingekerkert in unserem kleingeistigen Bunker. Aber Jesus will uns da rausholen. Und deswegen hat er immer wieder neue Bilder gebraucht, um zu zeigen, was Demut bedeutet. Er hat gesagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht ins Reich Gottes kommen. Also die wirklich bereit sind, sich beschenken zu lassen, die bereit sind zu empfangen. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder und Gott eure leeren Hände entgegenhaltet, wie Kinder sagen, bitte schenk es mir. Oder denken Sie an diesen Kernvers der Bergpredigt, selig sind die geistlich Armen. Genau das ist gemeint. Selig sind die Unmündigen, selig sind die Kinder, selig sind die, die sagen, Herr, ich bin abhängig von dir. Ich brauche dich. Ich brauche deine Vergebung. Ich brauche deine Offenbarung, dass du mich verstehen lässt. Ich schaffe es nicht alleine. Theo Lehmann hat das mal so schön gesagt, die Voraussetzung für den Glauben ist nicht die Dummheit, sondern die Demut. Und er hat fortgefahren, und das Hindernis für den Glauben ist nicht die Bildung, sondern die Einbildung, der Stolz. Das ist, denke ich, gut auf den Punkt gebracht. Und darum kann Jesus alle einladen, jeder kann kommen. Man braucht ja keine besondere Bildung, keine besondere religiöse Vorbildung, keine spezielle Tradition, keine religiöse Kinderstube, in der man alles so weit gelernt hat, dass man jetzt von Gott irgendwie einigermaßen gnädig betrachtet werden könnte. Man braucht nur leere Hände. Man braucht nur diese Einsicht in unsere totale Abhängigkeit. Und ich denke, das ist auch ein Grund, warum Jesus seinen Vater hier lobt. Weil jeder kommen darf. Weil keiner ausgeschlossen wird. Es kommt nicht auf unsere menschlichen Voraussetzungen an. Nicht auf unsere Intelligenz und nicht auf unsere Nichtintelligenz. Es kommt nicht darauf an, wie viel einer auf dem Kasten hat, sondern es kommt darauf an, wie schwach wir sind, wie sehr wir bereit sind, wirklich zuzugeben, in welcher Situation wir vor Gott stehen. Und da kann es in der Tat sein, dass manchmal die Starken in der Welt es besonders schwer haben. Dass die Starken in der Welt es besonders schwer haben, vor Gott schwach zu werden. Das kann sein. Und dass die Reichen in der Welt es manchmal besonders schwer haben, vor Gott arm zu werden. Und doch richtet Jesus keine Schranken auf. Gott offenbart sich, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. John MacArthur erzählt mal, wie er in den USA in einer öffentlichen Frage- und Antwortrunde von einem kleinen 10-jährigen Mädchen angesprochen wurde, die ganz aufgeregt fragte, was passiert mit Babys und geistig behinderten Kindern, wenn sie sterben? Und John MacArthur entfaltete dann seine Antwort, dass er überzeugt sei, dass Gott die, die keine Möglichkeit hatten, ihn zu hören und kennenzulernen, dass er die aufnehmen werde. Und er hat dann verschiedene Bibelstellen angeführt, die das bestätigt haben. Zum Beispiel wie David über sein verstorbenes Kind sagt, ich werde zu ihm gehen, aber er kann nicht zu mir kommen. Also ich werde, wenn ich sterbe, zu ihm gehen. Das heißt, es lebt. Und hinterher kommt dann das junge Mädchen auf ihn zu und zieht die Mutter hinter sich her. Und die Mutter sagt etwas entschuldigend zu John MacArthur. Wissen Sie, sie hat einen kleinen Bruder und der ist geistig behindert. Und das ist ihre ganze Sorge. Was wird aus meinem kleinen geistig behinderten Bruder? Wird er je zu Jesus kommen können? Und John MacArthur sieht sie an und sagt, weißt du, dein Bruder, das ist ein lebendes Beispiel dafür, in welchem Zustand wir Menschen zu Jesus kommen müssen, wenn er uns aufnehmen soll, nämlich völlig hilflos, völlig angewiesen auf ihn. Dein kleiner Bruder ist ein lebendes Beispiel dafür, wie wir alle zu Jesus kommen müssen, den Unmündigen, denen, die leer und bankrott und hilflos vor Gott dastehen, und denen schließt er auf. Die Unmündigen, denen offenbart sich Gott. Und nun kommt noch ein letzter Schritt. Wie macht er das? Und jetzt wird Jesus noch konkreter. Wir hatten gesehen, erstens, Gott verbirgt sich den Klugen und Weisen, und wir wissen jetzt, was das bedeutet. Zweitens, Gott offenbart sich den Unmündigen. Und jetzt fragen wir drittens, wie geschieht das? Drittens, Jesus schließt auf. Das ist unser dritter Punkt. Jesus schließt auf. Schauen Sie, in Vers 25 sagt Jesus, wem Gott sich offenbart. Und in Vers 27 sagt er, wie Gott sich offenbart. Und zum Schluss wollen wir diesen wunderbaren Vers 27 lesen. Und Sie werden staunen, was da alles drinsteckt. Da sagt Jesus, alles ist mir übergeben von meinem Vater und niemand kennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand kennt den Vater als nur der Sohn. Und wem es der Sohn offenbaren will. Also Jesus macht deutlich, die Verbindung zu Gott geht durch einen einzigen Kanal. Durch einen einzigen Kanal. Es gibt nicht viele, sondern nur eine Möglichkeit. So. Und Jesus sagt hier von sich selbst, dass er der einzige Bevollmächtigte ist. Er sagt, alles ist mir übergeben vom Vater. Er allein hat die Schuld bezahlt für unsere Sünde. Es konnte kein anderer tun, als er starb am Kreuz. Alles hat er getan. Er hat die ganze Arbeit gemacht dafür, dass Sie und ich einmal in den Himmel kommen können. Alles ist mir übergeben, sagt Jesus, also auch alle Arbeit für unsere Erlösung. Aber alles, das heißt auch das ganze Gericht. Jesus wird entscheiden. Jesus hat in Johannes 5, Vers 22 gesagt, der Vater hat alles Gericht dem Sohn übergeben, damit sie alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Und Paulus sagt bei seiner großen Areopagrede in Athen, dass Gott den ganzen Erdkreis richten wird durch einen Mann, den er dafür autorisiert hat, weil er ihn von den Toten auferweckt hat. Alles ist Jesus übergeben. Und Paulus schreibt in Philipper 2, Vers 11, im Namen Jesu werden sich alle beugen. Und Jesus wird am Ende des Matthäus-Evangeliums nach seiner Auferstehung sagen, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Verstehen Sie, es ist alles Jesus übergeben. Und deswegen kann Jesus sagen, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als allein durch mich. Alles übergeben. Jesus ist der einzige Bevollmächtigte. Und warum ist Jesus der einzige Bevollmächtigte? Das ist das Nächste, weil Jesus der einzige exklusive Sohn Gottes ist. Der einzige. Schauen Sie, er sagt hier, mein Vater. Nicht unser Vater, sondern mein Vater. Und er bezeichnet sich auch nicht als einen Sohn, sondern er bezeichnet sich als den Sohn. Das ist eines der deutlichsten Bekenntnisse Jesu dazu, dass er Gott ist. Niemand kennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand kennt den Vater als nur der Sohn. Das ist ein ganz exklusives Verhältnis. Der Vater, der Sohn, mein Vater. Und daraus folgt das Nächste. Jesus ist nicht nur der einzige Bevollmächtigte. Jesus ist nicht nur der einzige exklusive Sohn Gottes, sondern Jesus ist der einzige, der den Vater wirklich kennt. Jesus sagt hier, sehen Sie genau hin, niemand kennt den Vater als nur der Sohn. Niemand sonst. Und kennen ist hier gemeint in einem umfassenden Sinne von Wissen, von Gemeinschaft miteinander haben. Niemand kennt den Vater so authentisch, so direkt, so verbindlich und so umfassend, wie der Sohn ihn kennt. Niemand, niemand sonst. Weil sie gemeinsam diese göttliche Natur haben. Gott Vater, Gott Sohn. Und deswegen kann Jesus sagen, niemand kennt den Vater wirklich, ist hier gemeint, als nur der Sohn. Und das gilt auch umgekehrt. Niemand kennt den Sohn als nur der Vater. Denn bis dahin hat niemand Jesus wirklich in seiner ganzen Gottheit erkannt und verstanden. Das wuchs dann erst nach der Auferstehung unter den Jüngern. Als der Heilige Geist dann kam, dann war es ihnen endgültig klar. Aber sie haben eine so exklusive Gemeinschaft miteinander, der Vater mit dem Sohn und der Sohn mit dem Vater, dass niemand den jeweils anderen so gut kennt wie der jeweils andere. Ja? Das ist das Nächste. Also, Jesus ist der einzige Bevollmächtigte, alles ist mir übergeben. Jesus ist der einzige exklusive Sohn Gottes, der Sohn, der Vater, mein Vater. Und schließlich, Jesus ist der Einzige, der den Vater wirklich kennt. Und daraus folgt jetzt das Letzte. Darum hat der Vater alles in die Hände des Sohnes gelegt, denn Jesus ist der Einzige, der darüber entscheidet, wer sonst den Vater kennen darf. Verstehen Sie? Und das ist das eigentlich Dramatische an diesem Vers. Jesus ist der Einzige, der darüber entscheidet, wer sonst den Vater kennen darf und wer nicht. Wie sagt es Jesus hier? Niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Das steht da wirklich. Das ist kein Druckfehler, kein Überlieferungsfehler, das steht da wirklich so. Niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Also in dieses exklusive Verhältnis von Vater und Sohn, das sie aufgrund ihrer gemeinsamen göttlichen Natur haben, da nimmt Jesus nun die Unmündigen mit hinein. Er nimmt sie geschenkweise mit hinein in diese Gemeinschaft. Ohne Jesus, da kann ich einzelne Erkenntnisse über Gott bekommen, einzelne Eigenschaften Gottes verstehen. Vielleicht, dass er mächtig ist, dass er heilig ist. Aber wissen Sie, das ist der tragische Irrtum vieler, vieler Menschen. Dass sie einzelne Erkenntnisse über Gott haben, durchaus richtige Erkenntnisse über Gott haben. Und dass sie meinen, das würde reichen. Dass sie meinen, dadurch bin ich Christ. Dadurch komme ich in den Himmel. Ich weiß ja was über Gott, ich glaube ja an Gott, ich habe ja Kenntnis von Gott. Ich habe ja viel übrig für Gott, das wird ja alles schon gut laufen bei mir. Und das ist der tragische Irrtum. Das reicht nämlich nicht. Es reicht nicht, um gerettet zu werden. Jesus macht hier deutlich, ihr mögt einiges von Gott wissen, aber nicht wirklich in Gemeinschaft mit Gott leben, nicht direkt zu Gott gehören, ihn nicht wirklich erkennen und verstehen. Dazu braucht ihr mich. Niemand kennt den Vater als nur der, dem der Sohn es offenbaren will. Das heißt, ich komme niemals zum Vater auf irgendeinem Wege, der am Sohn vorbeiführt. Und damit ist ja auch schon die ganze Sache mit der Frage geklärt, ob denn der Islam denselben Gott meine wie die Bibel. Natürlich nicht. Kann gar nicht sein. Weil der Islam Jesus als den einzigen Retter und Mittler massiv ablehnt. Der Isa des Korans ist eine Karikatur, eine üble Verzerrung des Jesus der Bibel. Jesus sagt, niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Wie viel steckt in diesen wenigen Sätzen? Und was für ein weitreichender Blick hinter die Kulissen wird uns hier geöffnet. Schauen Sie, das sind drei Verse. Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Und dann bekräftigt Jesus das nochmal und sagt, ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Das ist dein Plan. Das ist kein Zufall. Das ist dein guter Wille. Der ist göttlich, der steht fest. Und da haben wir nichts dran zu rütteln. Und dann öffnet Jesus diese Verbindung zwischen sich und dem Vater, für die er damit hineinzieht. Alles ist mir übergeben von meinem Vater und niemand kennt den Sohn als nur der Vater und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Was für ein Blick hinter die Kulissen. Schauen Sie, wir sehen ja keinem Menschen hinter die Stirn. Und schon gar nicht ins Herz. Aber Jesus sagt hier ganz deutlich, ob einer glaubt oder nicht, ob einer Christ wird oder nicht, ob einer in den Himmel kommt oder nicht, das entscheidet sich nicht nur in dieser Welt, sondern das entscheidet sich in der unsichtbaren Welt. Gott kann sich verbergen, aber Gott will sich auch offenbaren. Und dafür hat er sich auf einen einzigen Weg festgelegt, auf eine einzige Person. Jesus schließt auf. Nur Jesus schließt auf. Das ist dramatisch. Und wenn jetzt mit Vers 27 Schluss wäre und wenn nur diese drei Verse, 25 bis 27, in unserer Bibel stehen würden, dann könnte einen dieser letzte Satz Angst und Bange werden lassen. Und wem es der Sohn offenbaren will. Und dann könnte die Frage aufkommen, ja, aber was, wenn ich nun nicht dazugehöre? Was, wenn Jesus mich nun absichtlich, aus welchen Gründen auch immer, gezielt davon ausgeschlossen hätte? Was, wenn er sich definitiv mir nicht offenbaren wollte und mir den Vater nicht offenbaren wollte? Was dann? Und darum ist es zum Aufatmen, dass der Vers 28 dann kommt. Dass der Jesus dann nämlich sagt, so, dann breitet er die Arme ganz weit aus im Bilde gesprochen, sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Frieden geben, ich will euch zu Gott bringen, ich will euch retten. Du musst keine Sorge haben. Du musst keine Sorge haben, dass ich dir möglicherweise den Vater nicht offenbaren will. Nein, du musst nur kommen. Du musst zugeben, dass du mühselig und beladen bist. Du musst zugeben, dass du Hilfe brauchst. Zugeben, dass du Vergebung brauchst. Nun lass dir doch endlich helfen. Nun komm doch, nun sieh doch endlich ein, dass du vor Gott hilflos bist. Nun gesteh es doch endlich ein, dass du hilflos wie ein Baby dastehst und Gottes Hilfe brauchst. Und nun komm doch. Ja, nur wem es der Sohn offenbaren will. Aber kommt her zu mir, kommt, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und dann werde ich dich mit Freuden an die Hand nehmen und mit zum Vater nehmen. Und das heißt, man muss nicht für alle Ewigkeit in dieser hoffnungslosen Gruppe der Weisen und Klugen hängen bleiben. Man muss nicht da hängen bleiben. Wie ist es denn ausgegangen mit Heinrich Heine? Nun, unter den Historikern und Literaturwissenschaftlern ist nicht mit letzter Sicherheit geklärt, wie weit Heinrich Heine zu Christus durchgedrungen ist. Das können wir hier auch nicht entscheiden. Aber es gibt hochinteressante Zeugnisse aus den letzten Jahren seines Lebens, wo er dann schon ziemlich krank geworden war, dass Heinrich Heine viel begriffen hat. Er hat einmal geschrieben: Ich bin zu der Gewissheit gekommen, dass es einen Gott gibt, der ein Richter unserer Taten ist, dass unsere Seele unsterblich ist und dass es ein Jenseits gibt. Es gibt Toren, die, nachdem sie ein ganzes Menschenleben vom Irrtum befangen waren, dass sie nicht mehr den Mut haben zu bekennen, dass sie so lange irren konnten. Ich aber spreche es offen aus, es war ein heilloser Irrtum, der mich so lange befangen hielt. Und jetzt sehe ich klar, und wer mich kennt, der wird sagen, dass ich nicht gedrückten und befangenen Geistes so spreche, sondern zu einer Zeit, wo meine Verstandeskräfte noch ganz klar sind. Und an anderer Stelle wird Heinrich Heine schreiben: Ich bin zurückgekehrt zu Gott wie der verlorene Sohn, nachdem ich lange Zeit bei den Hegelianern die Schweine gehütet habe. Das himmlische Heimweh überfiel mich und trieb mich fort durch Wälder und Schluchten über die schwindligsten Bergpfade der Dialektik. Rausgekommen, wir hoffen es. Es gibt ein hochinteressantes Gedicht, von dem umstritten ist, ob es Heinrich Heine wirklich selber gedichtet hat. Es klingt sehr stark nach ihm, wenn man seine Lyrik ein wenig kennt. Und ich denke, viele Literaturwissenschaftler wollen es einfach nicht wahrhaben, dass er so hätte schreiben können. Man kann es aber nicht letztlich beweisen, dass es selbst von ihm geschrieben wurde. Aber denkbar ist es. Und dieses Gedicht würde dann wirklich der letzte Beleg sein, dass Heinrich Heine wirklich durchgedrungen ist, dass er rausgekommen ist aus dieser Gefangenschaft der Klugen und Weisen und dass er hineingekommen ist in das Camp der Unmündigen. Da heißt es: Zerschlagen ist die alte Leier am Felsen, welcher Christus heißt. Die Leier, die zu böser Feier bewegt ward von dem bösen Geist. Die Leier, die zum Aufruhr klang, die Zweifel, Spott und Abfall sang. O Herr, ich knie nieder, vergib mir meine Lieder. Der Kirche ist in ihrem Glauben manch Spottlied frevelhaft erschallt. Es sollte Zucht und Ordnung rauben mit weicher Töne Truggewalt. Die freie Rotte triumphiert, denken Sie an Nietzsche, an Marx, an dieses ganze schwierige 19. Jahrhundert. Die freie Rotte triumphiert, ich habe ihr manches zugeführt. O Herr, ich schlag die Augen nieder, vergib mir meine Lieder. Und als des Märzes Stürme kamen, bis zum November trüb und wild, da hab ich wilden Aufruhrsamen in süße Lieder eingehüllt. So manches Herz hab ich betört, des ew'gen Lebensglück zerstört. Gebeugten Hauptes sink ich nieder. O Herr, vergib mir meine Lieder. In der Ewigkeit werden wir wissen, ob diese Zeilen wirklich von Heinrich Heine stammen. Ich würde es ihm so sehr wünschen. Anderes Beispiel, da wissen wir mehr, ist Johann August Strindberg. Einer der berühmtesten Schriftsteller des 19. Jahrhunderts. Ein Mann, der bekannt war für seine Kritik am Glauben. Einer, der im Briefkontakt mit Friedrich Nietzsche stand. Einer, der sein Leben im praktischen Bereich wirklich, wie wir sagen würden, an die Wand gefahren hatte. Einer, der viele Leichen, viele ethische Leichen an seinem Weg liegen hatte, dessen erste Ehe 1992 geschieden wurde, 1993 heiratete er erneut, hat sich dann bald wieder getrennt, dann ist er ein drittes Mal geschieden worden. Sein Leben ist wirklich, wir würden sagen, total am Ende gewesen. Und dann hat er mitten in dieser Not zum lebendigen Glauben gefunden. Und er hat dann später gesagt, Zitat August Strindberg, Johann August Strindberg, rein heraus gesagt, ich schreibe mein ganzes Unglück der einen Tatsache dazu, dass ich gottlos gewesen bin. Ein Mensch, der die Verbindung mit Gott abgebrochen hat, kann keinen Segen empfangen. Alles Gerede davon, dass ein jeder seines eigenen Glückes Schmied sei, ist Spreu. Wenn der Herr nicht das Haus baut, arbeiten die Bauleute umsonst. Das ist die ganze Wahrheit, sagt Strindberg. Und dann steht dieses klare Zeugnis auf dem schlichten Kreuz seines Grabes auf dem Stockholmer Friedhof. 1912, als er stirbt. Da bekommt sein Grab dieses Zeugnis, ein schwarzes Kreuz und darauf die Inschrift Crux Spes Unica. Crux Spes Unica, das Kreuz ist die einzige Hoffnung. Das Kreuz ist die einzige Hoffnung. Das ist die Erkenntnis der Unmündigen. Dass sie sagen, alles, was wir selber erdacht haben und was wir meinten, mit unserer Souveränität zustande zu bringen, scheitert. Das Kreuz ist die einzige Hoffnung, der Gekreuzigte, der unser zerbrochenes Leben retten und heilen kann und der uns an die Hand nimmt und uns zum Vater bringt und uns nach Hause bringt, weil er es den Unmündigen offenbart. Und wissen Sie, hier haben wir am Ende auch endlich die Antwort darauf, wie einer rauskommt aus diesem tödlichen Kreislauf von Stolz und verschlossener Tür. Gott verschließt dem Stolzen, und der Stolze bleibt in seinem Stolz, wenn Gott ihm nicht öffnet. Da gibt es nach menschlicher Logik kein Entrinnen. Wie kommt einer dennoch raus? Es muss ein Wunder passieren. Es muss ein Wunder passieren. Aber Jesus sagt nicht, nun sitz mal da still in deiner Ecke und warte ab, ob das Wunder an dir passiert oder nicht. Sondern Jesus ruft, komm. Jesus ruft nicht, warte ab. Jesus sagt nicht, spekulier, ob an dir möglicherweise noch das Wunder geschehen könnte, dass du herausgerissen wirst aus der Umlaufbahn deines Stolzes und Trotzes. Sondern Jesus sagt, komm. Und wenn es nur das Stoßgebet ist, Herr, hol mich raus aus meinem Stolz. Ich komme nicht raus. Ich brauche dich. Hol mich raus aus meinem Stolz. Dann ist der Durchbruch schon da. Dann ist das Wunder schon auf dem Weg. Und dann wirst du voller Staunen erkennen, dass Jesus dir aufschließt. Und dass der Vater im Himmel auch dein persönlicher Vater wird. Amen.